Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin Jan Henrik und freue mich, euch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich der Ethik präsentieren zu können. Einen heißen Herbst mit erheblichen Protesten der verschiedenen Kräfte und Gruppierungen haben bereits vor Monaten im Jahr 2022 die Medien angekündigt. Zeigt dieses Aufstehen der unter der Inflation besonders leidenden Gesellschaftsschichten schon auf diesen großen Riss hin, der durch unsere Gesellschaft geht? Der in Nimwegen lehrende Theologe und Ethiker Jean-Pierre Wils hat sich mit dieser Thematik bereits im Laufe der Corona-Pandemie auseinandergesetzt und dazu ein Buch geschrieben, das den Titel seines Vortrags trägt: Der große Riss, wie die Gesellschaft auseinanderdriftet und was wir dagegen tun müssen. Seinen Vortrag hielt Professor Wils im Rahmen der Mittwochgespräche im Düsseldorfer Maxhaus im September 2022. Gute Unterhaltung.
Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung und für die kompetente Zusammenfassung meines Vortrags. Also vielen Dank und schön, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich wiederum hier zu stehen. Es ist, glaube ich, das dritte oder das vierte Mal und also diese Atmosphäre ist relativ oder fast sogar ganz und gar einmalig. Also es ist jedenfalls eine Freude, heute hier bei Ihnen zu sein. Ich werde dieses Buch heute nicht zusammenfassen, sondern ich werde einige Aspekte, eigentlich vor allem eigentlich aus dem letzten Teil, etwas näher versuchen zu erläutern. Und es ist ja schon in der kurzen Einführung angeklungen. Ich habe in diesem Buch unter anderem die These vertreten, eigentlich, dass die pandemische Krise eigentlich also quasi nur ein Vorspiel ist, also eine Art von Schwellenerfahrung, die eine Gesellschaft durchmacht, die gewissermaßen eine Zäsur darstellt, in ein Davor und ein Danach. Und sie ist in dem Sinne, könnte man sagen, quasi als ein Modell eigentlich für eine Krise, die, glaube ich, unsere Gesellschaft insgesamt erfasst hat, nämlich die Frage, wie wir das Davor und das Danach vor allem jetzt auch in ökologischer Hinsicht austarieren wollen. Ich erinnere in dem Zusammenhang an einen Satz von Caroline Ehmke, also von der großartigen Journalistin der Süddeutschen Zeitung, die vor zwei Jahren in einem ähnlichen Zusammenhang gesagt hat, wir sollten lernen, die Zeit und jetzt nicht nur den Raum, sondern die Zeit als eine existenzielle Währung zu betrachten. Also eine Währung, ein Gut, ja, das eine existenzielle Bedeutung hat. Und das heißt für Sie und auch für mich, die Frage, die sich stellt, wenn wir die Zeit als eine existenzielle Währung betrachten, ist die, kommen wir rechtzeitig oder kommen wir zu spät? Ja, also das ist sozusagen die Zeit aufgefasst als eine existenzielle Währung. Und es klang auch bereits an, ich glaube in der Tat, dass wir anders, als wir das jahrzehntelang getan haben und immer auch noch tun, also quasi den Raum eigentlich als die quasi Expansionsdimension zu betrachten, in der wir leben, uns quasi auf die Zeit besinnen sollten, und zwar auf diese Zeit als existenzielle Währung. Wenn wir von einem Riss sprechen, dann ist das ein Riss, der nicht mit einem Lineal gemessen werden kann, sondern man könnte sagen, die Konturen dieses Risses sind ihrerseits rissig. Ja, es ist ein rissiger Riss gewissermaßen. Das heißt, es tun sich Verzweigungen auf, es zerbröselt gleichzeitig auch was. Die Risse sind vergleichsweise komplex und nicht überall auch die gleichen. Aber ich möchte beispielsweise den Riss an einem ganz kurzen aktuellen Beispiel verdeutlichen. Also auch Risse in der Wahrnehmung, ja, beziehungsweise inkompatible Wahrnehmungen. Ich muss gestehen, dass ich letzte Woche diesen Vortrag in einem völlig anderen Kontext auch schon mal gehalten habe, und auf dem Weg zu dem Vortrag wurde ich im Radio hintereinander mit zwei Informationen konfrontiert, die, wenn man so will, eigentlich auch diesen Riss beziehungsweise diese inkompatiblen Wahrnehmungen und auch Informationen ein Stück weit verdeutlichen. Dort hieß es, es seien südwestlich von Bordeaux erneut Waldbrände vorhanden. nachdem es dort schon im Sommer entsprechende Brände gegeben hat, bei einer Temperatur von etwa 39,5 Grad. Ja? Die zweite Nachricht war, noch nie sind vom Flughafen Dortmund so viele Menschen in den letzten Monaten in touristischen, sonnigen Gebieten geflogen wie in diesem Jahr. Sie verstehen etwas von der Rissigkeit der Wahrnehmung und von den inkompatiblen Perspektiven. Also ich glaube, dass wir uns auch mit diesen Konflikten der Wahrnehmung auch werden auseinandersetzen müssen. Sie werden in Zukunft zunehmen, diese Wahrnehmungskonflikte, und entsprechend auch, glaube ich, die gesellschaftlichen Debatten. Das nur ganz kurz zur Einführung. Also es ist die Zeit, die zählt, die Zeit als eine existenzielle Währung. Sie haben es bestimmt auch dieses Jahr erfahren, also der sogenannte Earth Overshoot Day, also der Tag, an dem sozusagen ja, das Potenzial der Erde verbraucht ist, ja, geht in einem rasenden Tempo nach vorne. Also immer früher im Jahr haben wir eigentlich die Ressourcen, die wir verbrauchen könnten, um ein, wenn man so ein nachhaltiges Leben führen zu können, verbraucht. Das macht etwas von der Zeitdimension sofort deutlich. Ich möchte eigentlich mit etwas ganz anderem anfangen, und zwar eigentlich mit einer kleinen Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte und die in dem Buch gar keine Rolle spielt oder kaum eine Rolle spielt, und zwar die Geschichte, und jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, welches Wort ich benutze, denn es gibt Begriffe oder Wörter, die man nur unter höchst riskanten Annahmen aussprechen soll. Ich werde jetzt das I-Wort benutzen, was mir in einem anderen Zusammenhang schwer vorgeworfen ist. Das I-Wort, I heißt Indianer. Ja, also ich stelle gleich Alternativen zur Verfügung, Natives oder First Nations oder wie dann auch. Aber es gibt ein Buch von einem wunderbaren amerikanischen Kollegen, Jonathan Lear. Jonathan Lear hat schon vor einer Weile ein Buch publiziert mit dem Titel Radikale Hoffnung, also Ethik in Zeiten der kulturellen Zerstörung, also Radical Hope heißt dieses Buch. Und in diesem Buch beschreibt er eine Geschichte, nämlich der Crow, Natives, Indianer, der Crow, deren Hauptmann Plenty Cups 1885 seine Lebensgeschichte einem Trapper erzählt hat, der sie aufgeschrieben hat. Und in diesem Gespräch gibt es eine Passage, die Jonathan Lear, also den amerikanischen Kollegen, damals vor Jahren, ich glaube, war selber noch Student, zutiefst irritiert hat. Er hat gesagt, als ich den Satz gelesen habe, es war wie ein Schlag in die Magengrube. Und er konnte nicht davon lassen und hat sehr viel später ein Buch dazu verfasst. Ich sage Ihnen kurz, ich lese den sehr kurz vor, einmal auf Englisch und dann auf Deutsch. Ja, also ein Satz von Plenty Cups, von diesem Häuptling der Crow, in diesem Interview. Und dort heißt es: When the buffalo went away, the hearts of my people fell to the ground and they could not lift them up again. After this, nothing happened. Also wie er sagt, als die Büffelherden verschwanden, fielen die Herzen meiner Leute zu Boden und sie konnten ihre Herzen nicht mehr aufheben. Und danach ist nichts mehr geschehen, after this nothing happened. Das Rätselhafte an diesem Satz ist das Letzte, after this nothing happened, weil Jonathan Lear fragte sich natürlich auch, ja, was soll denn das bedeuten, da ist ja so viel passiert eigentlich danach, wieso könnte Plenty Cups sagen, after this nothing happened. Es wird wohl heißen, es wird bedeuten, dass nachdem die Büffelherden verschwunden sind und die Crow letzten Endes in ein Reservat übergesiedelt wurden, wie das so üblich war, für sie letzten Endes ihre gesamte Kultur und damit die Bedeutung ihrer Sprache, die Bedeutung all dessen, was sie getan haben und unterlassen haben, ihre Gebräuche, ihre Erziehungsmethoden, ihr gesamtes Selbstverständnis implodierte. Ja? Und Plenty Cups sagt ja, natürlich, wir haben noch Wörter gebraucht, die wir gebraucht haben, aber sie hatten gar keine Bedeutung mehr. Ja? Also alles um uns herum war verschwunden, die Kultur war implodiert. Und was Lear dazu sagt, er, ja, sie waren nicht mehr in der Lage, die Crow, eine und zwar ihre Geschichte zu erzählen. Ja? Die Grundlage ihrer Geschichte war verschwunden. Ja? Sie hatten keinen Ort, sie hatten kein Zeitgefühl mehr. Also ihre gesamte Semantik, ihr Selbstverständnis war implodiert. Und er sagt an einer Stelle, this is a real loss, also dies ist ein echter Verlust, not just from a certain point of view, it's the real loss of a point of view. Also sagt er, es ist nicht nur ein Verlust aus einer bestimmten Perspektive betrachtet, sondern es ist gewissermaßen der Verlust jeglicher Perspektive für die Crow. Ja? Es ist der Verlust jeglicher Perspektive. Das Buch ist außerordentlich interessant und Lear versucht zu verstehen, was das heißt und versucht auch ein Stück weit die Lebensgeschichte von Plenty Coups zu rekonstruieren. Und das wäre ein ganz anderer Vortrag, aber die Essenz ist folgende, sagt der Plenty Coups hatte sehr schnell verstanden, dass ihm und seinem Volk keine Nostalgie hilft. Es gibt keine Rückkehr mehr zu den alten Verhältnissen. Ja, die Büffelherden werden nicht mehr zurückkommen und damit um sozusagen, also quasi das zentrale Tier, also das ihre gesamte Kultur, ihr Tun und Lassen eigentlich definiert hat, nebst den kriegerischen Handlungen. Ja, es gibt kein nostalgisches Zurück mehr. Und Plenty Coups war jemand, der es geschafft hat, bestimmte Bündnisse einzugehen, die dafür sorgen konnten, vorgesorgt haben, dass seine Crow, dass sein Crow-Stamm überlebt hat. Die Essenz davon, sagt Plenty Coups, war, dass, sagt Jonathan Lear, dass Plenty Coups verstanden hat, dass in dieser Situation ihm etwas offenbarte, was wesentlich war, und zwar die Verletzlichkeit unserer Existenz. Die Verletzlichkeit unserer Existenz. Es ist kein Verlass mehr auf die Vergangenheit, es nützt uns keine Nostalgie, es gibt keine schnellen Reparaturen an den Rissen, denn sie werden nicht möglich sein, wenn wir uns nicht radikal auf eine andere Perspektive verlassen und auf eine andere Perspektive uns zubewegen. Also das ist die Botschaft, diese Geschichte. Und Jonathan Lear sagt irgendwann, und dann schließe ich damit ab, sagte, es blieb ihnen, den Crow, nichts anderes übrig, als ihre Begriffe, ihre Gewohnheiten, ihre ganze Semantik, ihre Sprache, ihr Way of Life, ja, wie wir vielleicht heute sagen würden, er nennt das auszudünnen. Auszudünnen. Ja. Sie mussten Abschied nehmen, wenn man so will, von den fetten, dicken Begriffen, ja, von den eingespielten Gewohnheiten, die sie gekannt haben. Sie mussten sich ein Stück weit in diese Situation neu erfinden. Ja, sie mussten, also quasi ihre Begriffe, sie mussten ja ihren Lebensstil ausdünnen, ja, um eine Perspektive zu haben im Hinblick auf die Zukunft. Ich glaube, dass das eine sehr gute auch Metapher ist, ein gutes Bild ist, wenn wir davon reden, dass wir vermutlich, und nicht nur vermutlich, sondern ich bin mir da ziemlich sicher, unsere Lebensstile werden ausdünnen müssen. Ja, wir müssen uns um sozusagen dessen gewahr werden, und das war auch die Botschaft von Caroline Ehmke, dass wir uns womöglich, ohne dass wir das vielleicht ahnen oder viele es nicht ahnen, dass wir uns womöglich in einer vergleichbaren, ähnlichen Situation befinden, wie die Crow und ihr Anführer Plenty Coups am Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, irgendwie bröckeln die Fundamente. Die Selbstverständlichkeiten schwinden. Es sind vielleicht nicht die Büffelherden am Niederrhein, die verschwunden sind. Es kommen manche sogar dorthin in der Zwischenzeit. Aber es ist nichts mehr so wie davor und es gibt keine Rückkehr. Es gibt keine nostalgische Rückkehr quasi zu den Gewohnheiten und zu den Selbstverständlichkeiten der Vergangenheit. Also das ist, wenn man so will, auch die Botschaft, die, glaube ich, heute noch nach etwa 150 Jahren oder 140 Jahren dieser Häuptling Plenty Coups an uns richtet. Das haben Sie, glaube ich, richtig verstanden. Das hat gar nichts mit Indianer- oder Winnetou-Romantik zu tun. Ganz im Gegenteil. Ja. Es ist eine bitterernste Geschichte, die hier erzählt wird. Und die Frage ist jetzt natürlich, was steht an und wie weiter? Die Invasion, um sozusagen eines Kleinstwesens, das wir nicht sehen können, nämlich die Invasion eines Virus, dass uns innerhalb von wenigen Wochen in eine Situation hinein katapultiert hat, die wir nicht kannten und die vor allem gekennzeichnet war durch diese ungeheure Unterbrechung, ja, der ungeheure Stillstand plötzlich, die verschiedenen Lockdowns, also die uns sozusagen mit einer Lage der Dinge konfrontiert haben, die uns völlig unbekannt war. Ja, wir waren uns gewohnt, abgesehen von einigen von Ihnen, ich glaube mehrere von Ihnen, werden noch diese Ölkrise aus den 70er Jahren noch kurz vor Augen haben, wo mal kurz keine Autos auf den Autobahnen fuhren. Ja. Aber das gehört schon quasi zu älteren Vergangenheit. Aber plötzlich befanden wir uns in einer Situation, die uns in jeder Hinsicht, könnte man sagen, zuwider war. Ja. Wir konnten uns kaum bewegen. Ja. Also bestimmte Kommunikationen fanden plötzlich nicht mehr statt. Also die Beschleunigung unseres Lebens nahm rapide ab und kam geradezu zum Stillstehen, die Art und Weise, wie wir bisher gelebt haben. Und plötzlich zeigten sich quasi die ersten Spannungen in dieser Situation nach einer kleinen anfänglichen Euphorie in bestimmten Milieus auch, die sich mit Sicherheit darüber, also ich gestehe, ich gehörte auch dazu, ich habe mich auch ein Stück weit gefreut über diesen Stillstand und sehr schnell gemerkt, dass das eine privilegierte Auffassung ist, ja, sich darüber zu freuen, im Vergleich zu vielen anderen Menschen, die das nicht konnten. Aber diese Unterbrechung hatte etwas von, eine Gleichzeitigkeit von Bedrohung und Verheißung ebenso. Ja. Das bedrohliche Gefühl war, das halten wir nicht lange durch und wir hielten es auch nicht sehr lange durch. Es wurde zunehmend sozusagen aggressionsbefeuert, was dort stattfand. Und gleichzeitig gab es deutliche Signale, die da hießen, vielleicht sollten wir die Gelegenheit nutzen, die Gelegenheit nicht vorbeiziehen und gehen lassen, uns die Frage zu stellen, ob wir so weiter wollen wie bisher oder ob nicht. Ja, und das ist mit dieser Schwellenerfahrung gemeint. Ich glaube, dass diese Schwelle in der Tat vorhanden ist, diese pandemische Krise, und ich habe sie in dem Buch vergleichsweise ausführlich beschrieben. Es ist übrigens kein Corona-Buch, es war nur anlässlich der Krise, dass ich versucht habe zu verstehen, was in unserer Gesellschaft eigentlich stattfindet. Und in dem Zusammenhang werde ich mich auf ein paar Dinge, die mir wichtig sind, heute für Sie konzentrieren. Sie fragen sich vielleicht, was will ein Philosoph nun überhaupt erzählen, eigentlich in dem Zusammenhang. Ich denke, dass uns etwas gut tut, und ich bin auch nur ein Arbeiter im Weinberg des Herrn, auf der Philosophie, in dem Zusammenhang, dass es gut tut, ein Stück weit erstmal zu zögern. Ja. Also dass wir uns nicht zu schnell sozusagen schon in die nächste womögliche Sackgasse hinein bewegen sollte. Es gibt ein sehr schönes Zitat von einem der ganz großen Philosophen, finde ich, des 20. Jahrhunderts in Deutschland, von Hans Blumenberg, große Münsteraner Philosophie, und der sagt etwas sehr Schönes über den Zusammenhang von Zögern und Vernunft. Ja, der Zusammenhang von Zögern und Vernunft. Ich lese dieses kleine Zitat kurz vor. Er sagt, der Mensch zögert und zaudert nicht, weil er Vernunft hat, sondern er hat Vernunft, weil er gelernt hat, zu zögern und zu zaudern. Die Vernunft ist Inbegriff, sagt er, provisorischer Leistungen. Also wir sind nicht in der Lage zu zögern und zu zaudern, weil wir Vernunft haben, sondern wir haben Vernunft, weil wir in der Lage sind zu zögern und zu zaudern. Ja? Sozusagen vernünftig sein heißt, inspiriert sein durch die Möglichkeit des Zögerns und des Zauderns und zu antizipieren auf etwas Späteres, was wir noch nicht genau im Visier haben. Gewissermaßen zu antizipieren auf ein bestimmtes Provisorium. Und ich werde am Schluss meines Vortrags etwas näher auf dieses Provisorium eingehen. Jetzt ein paar Hinweise eigentlich, wie ich mir jetzt vorstellen kann, dass wir diese Schwellenerfahrung miteinander auf eine, ich nenne es jetzt etwas zurückhaltend, produktive Weise bewältigen. Ja, diese Schwellenerfahrung auf eine produktive Art und Weise bewältigen. Das Erste, glaube ich, das wichtig ist, dass wir überhaupt anerkennen, dass es eine Schwellenerfahrung ist. Ja? Also dass sozusagen das Zeitalter nicht ein solches ist, das zahllose Beispiele in der Vergangenheit kennt, auf die wir uns bloß konzentrieren und berufen sollten, um diese Erfahrung zu bewältigen und zu meistern, das ist nicht der Fall. Es ist eine Schwellenerfahrung, die einen Unterschied zwischen dem davor und dem danach macht. Und man könnte sagen, Bernd Scherer hat das in einem Buch kürzlich, finde ich, sehr schön gesagt, es könnte sein, dass wir lernen müssen, dass der Ausnahmezustand, und damit meine ich jetzt nicht den juridischen Ausnahmezustand, ja, sondern diese Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, sagt er, dass der Ausnahmezustand zur Regel werden könnte. Ja? Also dass wir nicht schnell demnächst quasi eigentlich aus dem Ausnahmezustand wiederum in die gewohnten Gleisen und Bahnen zurückkehren, sondern dass wir gewissermaßen mit der Permanenz eines krisenhaften Zustandes konfrontiert sein werden. Ja? Also das ist nicht leicht, das anzukennen. Und Scherer sagt in dem Zusammenhang auch, wir müssen uns überlegen, sozusagen, wie wir mit unseren grundlegenden Kategorien in Zukunft umgehen. Ja? Wie wir mit grundlegenden Kategorien umgehen und ob wir sie womöglich nicht auch ausdünnen müssen. Ich nenne nur hier an einer Stelle eine Kategorie, glaube ich, auf die es unheimlich ankommen wird. Wie sprechen wir in Zukunft über Freiheit? Ja? Wie sprechen wir in Zukunft über Freiheit? Ja? Also welche Vorstellungen hegen wir über Freiheit und welche davon sind zukunftskompatibel und welche sind es nicht? Ja, ich befürchte nicht, aber ich glaube, dass wir etliches ausdünnen werden hinsichtlich dessen, was wir als Freiheit betrachten. Das heißt, es wird einen durchaus erheblichen, vermutlich gesellschaftlichen Streit geben über die Frage, was zukunftskompatible Freiheit sein wird. Also ich kann mir schon leicht vorstellen, wie erhitzt die Diskussionen in dem Zusammenhang sein werden. Und diese Diskussionen werden unter anderem um die Frage gehen, der tolle Rechtsphilosoph Christoph Möllers hat es in einem Buch vor 2 Jahren mal formuliert, er sagt am Schluss dieses Buches, wir haben 2 Möglichkeiten. Wir werden in Zukunft entweder zu ungeordneten Einschränkungen von bestimmten Freiheiten kommen oder zu geordneten. Das heißt, zu konsensuellen, ja, Neuauffassungen über die Freiheit. Das ist die Frage, ja, das ist die Alternative. Ja. Sozusagen ein Chaos in Hinblick auf die Frage, was zukunftskompatible Freiheiten sind, oder einen geordneten Diskurs darüber, was das bedeutet. Also ich glaube, auf das hier muss man sich oder werden wir uns einstellen müssen. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Punkte nennen, von denen ich meine, dass sie eine entscheidende Rolle spielen werden bei der Beantwortung der Frage, sozusagen wie wir sozusagen auf eine geordnete, das heißt auf eine nicht chaotische, ja, Art und Weise diese Schwellenerfahrung werden bewältigen können. Ja? Denn es ist ja deutlich, dass das Krisenpotenzial in nächster Zukunft nicht geringer sein wird, sondern mehr sein wird. Ja? Also ein Kollege sagte vor kurzem, ich möchte mir nicht vorstellen, dass ich in Zukunft die Frage stellen muss, werden wir überflutet im Sommer oder werden wir austrocknen? Ja? Und wir werden nicht so schnell mit nostalgischen Vorstellungen, also auch nicht mit großen Badewannen im Garten sozusagen uns aus diesem Dilemma herausziehen können. Also mit anderen Worten, wir müssen davon ausgehen, noch einmal, dass diese pandemische Krise ein Vorspiel gewesen ist, könnte man sagen, ja, also eine Art von Modellversuch, Klammer auf, ich bin der Meinung, dass wir insgesamt also diesen Modellversuch nicht schlecht bestanden haben. Ja, es ist eine gewisse Resilienz in freiheitlichen Gesellschaften vorhanden. Es gibt ein Potenzial, um sozusagen sich mit solchen Krisen auch auf eine produktive Art und Weise auseinanderzusetzen, aber dafür gibt es auf gar keinen Fall eine Gewähr. Also sozusagen die Anerkennung der Schwellenerfahrung heißt, die pandemische Krise der letzten 2,5 Jahre ist ein Vorspiel ja, sozusagen zu einer Art von Krise in Permanenz, ja, die unterschiedliche Ausmaße und unterschiedliche Gründe haben wird. Wir befinden uns weitestgehend in deregulierten Kontexten, in einer Gesellschaft, die in den letzten 30, 40 Jahren jede Menge Regeln, wenn man so will, zunächst mal über Bord geworfen hat. Also die von der starken Opposition Staat versus Markt sich hat motivieren lassen. Ja, Staat versus Markt, möglichst viel Markt, möglichst wenig Staat. Ja, und ein hohes Deregulierungspotenzial in Kauf genommen hat. Und die jetzt damit konfrontiert werden, wie wir bestimmte Elementarregelungen wieder in Kraft setzen. Ich werde nachher einige davon nennen, welche Elementarregelungen wir wieder in Kraft setzen müssen. Es klang schon an, auch in der Einführung, also die Energiekrise, in der wir uns befinden, die Inflationskrise, in der wir uns befinden, macht schlagartig deutlich, also wie fragil, ja, wie dünn, um so zu sagen, die Decke in unserer Gesellschaft gewesen ist, in der wir vermuteten, dass diese Gesellschaft in einem hohen Maße ausgeglichen, pazifiziert und ein Stück weit kommunikativ erfasst ist. Ja, wir sehen plötzlich, dass das rapide abnimmt, und zwar aus knallharten ökonomischen und sozialen Gründen. Ja, also wir sehen, um so zu sagen, wie dünn die Decke war, die uns da eigentlich getragen hat, und das kleinste Veränderungen. Ja, beispielsweise, da steht ein Schiff im Suezkanal quer. Sie können sich noch erinnern. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen, dass ein querstehendes Schiff im Suezkanal die Weltwirtschaft ernsthaft bedroht. Ja? Und es gibt jede Menge aktuelle und potenzielle Krisenherde in einer radikal globalisierten Welt, ja, die außerordentlich anfällig ist, ja, was ihre energetischen Netze, ihre Kommunikationsnetze und so weiter und so fort, also die ganzen Ketten, von denen wir uns abhängig gemacht haben. Ich brauche Ihnen, glaube ich, die Beispiele in dem Zusammenhang nicht zu nennen. Ich möchte jetzt ein paar Aspekte nennen, von denen ich glaube, dass wir sie beherzigen sollten. Und ich muss Ihnen gestehen, ich möchte das nicht als eine Drohbotschaft verstanden haben, aber es ist auch keine Frohbotschaft. Ja? Also ich versuche wirklich eine realistische Einschätzung, ich weiß nicht, ob sie richtig ist, aber ich versuche eine realistische Einschätzung zu geben und dann nochmal eine Perspektive anzudeuten. Und natürlich werden wir es schaffen müssen, den Wechsel, ja, sozusagen so zu artikulieren, dass er auch attraktiv wird. Ja, also die Perspektive muss auch eine, in dem Sinne, ja, verheißungsvolle, sie muss eine attraktive Perspektive sein. Aber wir kommen nicht umhin, um sozusagen erstmal, also mit einem Realitätsbewusstsein zu sondieren, wo uns was alles wehtut. Zunächst einmal glaube ich, dass wir uns vergegenwärtigen sollen, dass wir, und das ist jetzt mein erster Punkt, ich werde insgesamt 9 nennen, der erste Punkt heißt, wir brauchen eine Mikropolitik der Lebensstile. Ja, eine Mikropolitik der Lebensstile, das heißt, die Politik fängt spätestens vor der Haustüre an und die Überprüfung unserer Lebensstile fängt so selbstverständlich im Hause an. Ja, also wir werden uns sozusagen damit konfrontieren müssen, dass wir die Politik zurück in unsere Nähe holen sollten. Ja, also wir brauchen sozusagen bürgerliche, also nicht bourgeois, sondern citoyenhafte Engagements vor der Haustüre, in der unmittelbaren Umgebung. Ja, also wir werden uns in Zukunft mit anderen Worten auch ganz anders, als wir das bisher getan haben, wir werden Teile der Globalisierung, und das ist jetzt nicht mein, ich bin auch davon überzeugt, aber es gibt mittlerweile zahlreiche Ökonomen, die in diese Richtung deuten, wir werden die radikale Globalisierung streckenweise deglobalisieren müssen. Ja? Also wir werden die Globalisierung teilweise rückgängig machen. Es sind nicht die wenigsten Ökonomen, die in diese Richtung sprechen. Aber das heißt natürlich auch, das wird uns nur dann gelingen, wenn wir, wenn man so will, eigentlich vor der Haustüre anfangen. Ja? Also eine Mikropolitik vor der Haustüre. Wir werden anders intervenieren müssen in die politischen Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden, als wir das bisher getan haben. Das ist eine erste Angelegenheit. Zweitens, und jetzt wird es schwierig, wir werden eine Prüfung unseres Bedürfnishaushaltes brauchen. Ja, eine Prüfung unserer Bedürfnisökologie. Ja, das heißt, im Hinblick auf die Zeit habe ich es ähnlich formuliert, welche unserer Bedürfnisse sind zukunftsfähig und welche sind das nicht. Ja, also ich befürchte, dass viele unsere Bedürfnisse das nicht sind, zukunftskompatibel. Ja? Also wir haben sozusagen eine Bedürfnisstruktur entwickelt, die nicht verallgemeinerbar ist. Unsere Badezimmer haben mittlerweile das fünffache Ausmaß dessen, worin ich aufgewachsen bin. Ja? Um nur ein kleines Beispiel zu nennen. Auch die Kleinstautos heute sind dreimal so schwer wie die Kleinstautos vor 50 Jahren. Ja, und so weiter, so fort. Also eine Bedürfnisprüfung werden wir anstellen müssen. Also ich glaube, dass wir uns damit konfrontieren müssen, dass viele unserer Bedürfnisse erfunden sind und gewissermaßen auferlegt. Ja? Also die Kunst sozusagen der Werbung besteht nicht darin, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Ja? Sie besteht darin, menschliche Bedürfnisse zu erfinden und sie dann zu befriedigen. Ja, und sie besteht drittens darin, dass Menschen überzeugt sind, Bedürfnisse, die sie vorgestern noch gar nicht hatten, doch schon gehabt zu haben. Ja, also das ist etwas ganz Wichtiges. Und ich glaube auch, dass für viele Menschen, und ich nehme mich da nicht aus, also für viele Menschen ist die Urszene der Freiheit, ja, und ich spreche jetzt über eine Situation in dem Ort, in dem ich wohne. Man steht vor einer 150 Meter langen Wand, ja, mit 3 bis 4 Meter hohen Kühlschränken. Ja, und die ist prall gefüllt mit allem und mit vielem, was wir nicht brauchen. Ja, aber wir stehen davor und glauben, dass damit Elementarbedürfnisse befriedigt werden. Und wir gehen frohlockend nach Hause, manches gekauft zu haben, das wahrscheinlich im Kühlschrank irgendwann eingehen wird. Also die Konsumoption, wenn man so will, als Freiheitsoption in den Abgrund, also von nicht mehr regulierbaren Bedürfnissen. Ich glaube, das ist die zweite Prüfung, die bei uns ansteht und sie betrifft uns alle. Ja, also diese kritische Überprüfung unseres Bedürfnishaushaltes. Ich könnte Ihnen manche Beispiele nennen, aber die können Sie, glaube ich, selber auch ausdenken. Drittens. Wir werden uns verabschieden müssen von einer Politik der Illusionen. Ja, von einer Politik der Illusionen, also verabschieden müssen von der Ignoranz der Umstände, in denen wir leben. Das heißt auch Abschied nehmen von unserer Selbst- und Fremdnarkotisierung. Ja, wir werden aus diesen narkotischen sozusagen Verhältnissen endlich aufwachen müssen und uns die Frage stellen, wie schief haben wir die Wirklichkeit bisher eigentlich angeschaut unter dem Einfluss dieses narkotischen Milieus. Ja. Also Abschied nehmen von eben auch von solchen nostalgischen Attitüden. Ja. Wir bräuchten nur noch ein Weilchen zu warten. Und der Status ante, also sozusagen der Status bevor die Krise kam, wird sich wiederherstellen lassen. Ja. Oder wir werden mit grünen SUVs, das Mobilitätsproblem lösen. Also ich glaube, dass wir uns von solchen Illusionen werden verabschieden müssen. Viertens, man kann nicht anders als die Frage stellen, was ist Ihnen oder was ist mir ernst in diesem Zusammenhang? Was ist uns ernst? Und damit wir diese Frage stellen, denke ich, werden wir jeden Tag uns einüben müssen in eine Beendigung der Fluchtpolitik in die Kompensationszonen eines Spaßkollektivs. Also die Beendigung der Fluchtpolitik in die Kompensationszonen eines Spaßkollektivs. Ja. Wir werden bis zum Erbrechen unterhalten und sozusagen die ernsten Fragen kommen dann irgendwann kurz vor Mitternacht auf den Bildschirm. Ja. Also wir werden quasi zum Erbrechen gefüttert mit Krimis und anderen grenzdebilen Quiz-Sendungen. Aber die ernsten Fragen tauchen spät nachts auf, wenn die meisten Menschen schlafen. Das ist ein Sinnbild sozusagen. Ja? Also die ernsten Fragen tauchen dann auf, wenn die Mehrheit schläft. Und zwar aus guten Gründen schläft, in dem Fall. Ja? Also auch das ist ein Faktor, den wir, glaube ich, stärkstens berücksichtigen müssen. Fünftens, ich habe das vorhin kurz angedeutet, als ich von diesem Konflikt zwischen Markt und Staat gesprochen habe, glaube, dass wir in nächster Zukunft uns um die Rückeroberung der öffentlichen Güter kümmern müssen. Um die Rückeroberung der öffentlichen Güter. Die öffentlichen Güter sind Wasser, Nahrung, Energie, Bildung, Gesundheit und Grundinfrastruktur. Ja? Wir haben vieles davon radikal ausgelagert. Wir haben sie externalisiert, wir haben sie privatisiert, wir haben sie in unerreichbare Ferne hinausgeschossen, fern von unserer eigenen Beeinflussung. Ja? Mit Mühe und Not und sehr teuer müssen einige Städte in Deutschland sozusagen ihre Wasserpolitik zurück in die eigene Bewirtschaftung holen, nachdem sie sie meines Erachtens grundlos und leichtfertig externalisiert hatten. Ja? Also wir werden diese Grundgüter in die, sozusagen in die, in unsere Nähe holen müssen, was übrigens auch von etlichen Ökonomen dringend empfohlen wird. Ja? Dass wir diese öffentlichen Güter zurück einbinden müssen, also in die demokratischen und auch in die regionalen Entscheidungsabläufe. Ja? Das ist eine große Aufgabe, die uns da bevorsteht. Und man hat mich auch schon mal in dem Zusammenhang gefragt, ja, Herr Wils, wollen Sie dann zurück aufs Dorf? Ja, darauf habe ich geantwortet, ja, das hängt davon ab, was Sie unter einem Dorf verstehen. Ja, ich will natürlich nicht zurück aufs Dorf. Also wenn wir beispielsweise die Frage stellen, wie werden wir im Hinblick auf die Gesundheitspolitik, ja, das öffentliche Gut zurückholen müssen, dann wird das heißen, wir werden beispielsweise die Produktion von Medikamenten, ja, deglobalisieren müssen. Ja, wir können uns nicht darauf verlassen, schauen Sie nur auf die politischen Verhältnisse, dass in Zukunft die Medikamente hauptsächlich in China und Indien produziert werden. Wir werden sie in die Region zurückholen müssen. Und die Region heißt in dem Zusammenhang Europa, ja, nicht Süddüsseldorf. Ja, das ist Europa. Ja, also ein Beispiel für Regionalisierung in dem Zusammenhang. Das heißt sechstens, also wir werden uns bemühen müssen, was häufig als autarkiefähige und resilienzbegabte Regionen betrachtet wird. Also autarkiefähige und resilienzbegabte, Regionen. Ja? Also autarkiefähig heißt, wir werden dafür sorgen müssen, wir werden uns dafür bemühen müssen, dass einige von diesen öffentlichen Gütern, die ich genannt habe, ja, dass sie, wenn man so will, also quasi eigenständig in regionalen Kontexten, und die Größe dieser Region ist flexibel, aber in regional, das heißt in dezidiert nicht globalisierten Kontexten werden stattfinden müssen und uns bemühen müssen um resiliente Regionen. Also es wird eine unheimliche Kraftanstrengung brauchen, also das zu realisieren. Es gibt jede Menge Projekte, die in diese Richtung auch führen. Aber es macht wenig Sinn, in der Nordsee Krabben zu fangen, sie sozusagen bearbeiten zu lassen in Marokko, sie verpacken zu lassen in Südspanien und sie zu essen in Belgien. Ja, aber das sind die Realitäten. Also wir werden, und das hat auch mit unseren Bedürfnissen und mit diesen Gütern zu tun. Siebtens, die ganz große Aufgabe wird sein, eine radikale und entschiedene Ausbalancierung von vier Politiken. Ja, eine radikale und entschiedene Ausbalancierung von vier Politiken. Das heißt Klimapolitik, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und Freiheitspolitik. Ja, Klimapolitik, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und Freiheitspolitik. Und die Frage ist, welche hat Priorität? Es gibt ein Bild, was der Direktor des Potsdamer Klimainstituts benutzt hat, Jan Schellenhuber. Er spricht von dem, was ich jetzt kurz zusammenfasse. Er sagt, wenn wir leben auf einer Art Titanic. Ja, wir leben auf einer Art Titanic. Ja. Sagt, wenn die Titanic sinkt, ja, brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen, ob die Matrosen anständig bezahlt worden sind. Ja. Wir werden uns nicht mehr unterhalten müssen, ob das Essen in der dritten Klasse geschmeckt hat. Ja. Und wir werden nicht mehr darüber debattieren müssen, ob die Kapelle doch eher Mozart als Haydn hätte spielen sollen. Das ist völlig irrelevant. Ja, in dem Moment, wo das Schiff sinkt. Ja, also das Bild ist drastisch, ja, aber es macht deutlich, um so zu sein, wo in dieser Ausbalancierung von Klima, Wirtschaft, Sozial- und Freiheitspolitik vermutlich die Prioritäten liegen werden. Achtens, kommt langsam zum Schluss. Achtens, wir werden bestimmte Begriffe, ich sprach vorhin im Zusammenhang mit Lear und Blendikups vom Ausdünnen unserer Begriffe. Ja. Es wird auch heißen, dass wir auf bestimmte Begriffe, die bisher eine schlechte Reputation gehabt haben, ja, dass wir uns vermutlich uns erneut damit auseinandersetzen, ob diese schlechte Reputation zu Recht vorhanden war oder nicht. Ich nenne nur zwei Beispiele. Ja. Wir werden uns mit dem Begriff des Verzichts und mit dem Begriff des Verbots auseinandersetzen müssen. Sie haben keinen guten Leumund, diese Begriffe. Ja. Ich arbeite an einem Buch, das wird heißen Freiheit und Verzicht. Nee, Verzicht und Freiheit. Ja, in der Reihenfolge. Ja. Verzicht und Freiheit. Also wir werden diese Begriffe enttabuisieren müssen. Ja. Wir sollten uns nicht scheuen, Begriffe zu benutzen, die nach Verzicht aussehen und nach Verbot riechen. Ja? Also es nützt uns nichts, also quasi eine euphemistische Sprache, eine Sprache der Schönfärberei zu sprechen, ja? Und die Welt sprachlich, also quasi mit einer mit rosa Brillengläsern anzuschauen. Ja? Also wir werden uns mit solchen Begriffen, die übrigens in an für sich eine sehr lange Tradition und Karriere haben, ja, sie sind ja nicht neu, ja, wir werden uns auf sie erneut besinnen müssen. Also quasi die Enttabuisierung von solchen Begriffen, die uns vielleicht zunächst mal etwas wehtun werden. Neuntens, das Experiment, glaube ich, wird lauten, und es ist ja schon bei der Einführung kurz zitiert worden, vielleicht haben einige von Ihnen diesen wunderbaren, ja, Roman, Buch von Arno Geiger über seinen dementen Vater gelesen, ja, Der alte König in seinem Exil heißt dieses Buch, ein wunderbares Buch. Ich habe es am Anfang meines Buches benutzt als eine Art von, die Demenz des Vaters als eine Art von Metapher eigentlich für unseren eigenen Zustand. Und irgendwann sagt Arno Geiger, der Mangel an Möglichkeiten hat manchmal etwas Befreiendes. Ja, nimm dich auf seinen Vater. Ja. Der Mangel an Möglichkeiten hat manchmal etwas Befreiendes. Ich glaube, das ist die sozusagen attraktive Perspektive. Es könnte sein, meine Damen und Herren, dass wenn wir lernen, sozusagen diese Schwellenerfahrung produktiv zu bewältigen, dass wir irgendwann feststellen, es ist gar nicht so schlecht. Ja. Also wir haben vieles hinzugewonnen. Ja. Wir haben nicht nur verloren. Ja. Wir haben nicht nur einiges beiseite geschoben, sondern es könnte sein, dass dieses Leben, was stärker bezogen ist auf diese regionalen Resilienzen, ja, das heißt, die Menschen werden auch näher zusammenrücken, wenn sie das bewältigen wollen. Sie werden zusammenrücken müssen, ja, dass das uns unterm Strich aber gut tut, ja, dass manches nicht schlechter sein wird, als es gewesen ist. Ich finde es sehr schade, dass wir das in Deutschland nicht geschafft haben, ein Tempolimit auf den Autobahnen wenigstens mal für 3 Monate auszuprobieren. Ja, es ist vor der Wahl gescheitert und es ist auch nach dem Ukraine-Krieg gescheitert. In den Niederlanden gibt es eine Höchstgeschwindigkeit auf den Autobahnen von 100. Ja, und man kommt dadurch schneller an, wo man hinfährt. Also wir haben, finde ich, einen katastrophalen Fehler gemacht, das nicht mal für 3 Monate auszuprobieren. Und weshalb war das so wichtig? Ja, ich höre noch diese Stimmen aus der Politik, aber das sind Peanuts und darauf kommt es eigentlich nicht an. Naja, gut, ich meine, die Geschwindigkeitsbegrenzung hätte den CO2-Ausstoß des innerdeutschen Flugverkehrs kompensiert. Das ist ja nicht nichts, würde ich sagen. Ja, aber viel wichtiger ist noch Folgendes. Wir hätten in einer vergleichsweise komfortablen Automobilumgebung gelernt, bestimmte Dinge zu unterlassen für eine Weile. Ja? Also jede von uns, mehr oder weniger, jede von uns ist Autofahrer. Ja? Die Zahl der Autos steigt jedes Jahr noch weiter an. Aber wir hätten am eigenen Leib erfahren, was es heißt, wenigstens mal probeweise für 3 Monate, ja, uns etwas zu zügeln, mal etwas langsamer zu fahren. Und ich vermute, wenn man danach gefragt hätte an die Bürger und Bürgerinnen, sollen wir das jetzt weitermachen, sollen wir damit aufhören, hätten vermutlich die meisten gesagt, bitte halten wir das doch bei. Ja, es ist sehr viel angenehmer und wir sind sogar schneller dort, wo wir hin wollen. Ja, also diese kleinen, es wäre ein kleines Probestückchen gewesen, aber nicht mal dazu waren wir in der Lage. Eigentlich ist das beschämend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist zutiefst beschämend, dass uns das nicht gelungen ist. Also, wir werden in Provisorien, denke ich, leben müssen, in Provisorien. Das heißt, wir werden auch in Ungewissheiten leben müssen. Wir müssen uns konfrontieren mit dieser Realität, dass manches ungewisser sein wird und teilweise auch unbequemer sein wird in Zukunft. Wir werden, glaube ich, die Kunst des Improvisierens lernen müssen. Wir werden Dinge neu erfinden müssen, die wir vielleicht schon vor Jahren abgeschafft haben. Wir werden uns vorsehen müssen, ja. Ja, provisorisch, heißt auch providere, wir werden uns vorsehen müssen. Wir werden Umwege gehen müssen und wir werden manches verzögern müssen in dem Zusammenhang. Da sind wir wieder bei diesem schönen Zitat von Hans Blumenberg, dass die Menschen nicht zaudern und zögern, weil sie Vernunft haben, sondern dass sie Vernunft haben, weil sie zaudern und zögern. Und das wünsche ich uns allen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Domradio Kopfhörer. Das war der Vortrag Der große Riss, wie die Gesellschaft auseinanderdriftet und was wir dagegen tun müssen, von Professor Dr. Jean-Pierre Wils. Er hielt seine Ausführungen im Rahmen der Mittwochgespräche im Düsseldorfer Maxhaus im September 2022. Diesen Vortrag, wie auch alle anderen Beiträge aus unserer Reihe Kopfhörer, die findet ihr als Podcast bei uns im Internet auf www.domradio.de.